Heute gibt es eine IWKB-Spezialfolge zum Thema Fraud und Bilanzbetrug. Wir sind Urs und Tobi und möchten euch vergangene Betrugsfälle aus Sicht der Abschlussprüfung näher bringen.
Schritt für Schritt führen wir euch durch Prüfungshandlungen und geben Tipps und Tricks für euren Berufsalltag. Viel Spaß beim Hören.
Hi Urs.
Hi Tobi.
Urs, heute ist es endlich mal wieder soweit. Wir wurden ein paar Mal drauf angesprochen. Wir machen mal wieder eine Sonderfolge zum Thema Fraud und dürfen uns den bösen Jungs ein bisschen widmen.
Na, da freuen wir uns aber.
Sehr.
Und um welche Stadt kümmern wir uns heute?
Diesmal die Münchner City kümmern wir uns drum.
Oh, ist das wohl Wirecard?
Wir sind in Deutschland. Oh, stimmt, vielleicht hat München. Das fällt mir jetzt erst auf. Vielleicht ist München eigentlich ist
mal
Crime City Number One.
Gute Vorbereitung zahlt sich aus.
Sehr gut. Genau, wir wollen uns nämlich heute mal einen Fall anschauen, der durch die Comroad AG bekannt wurde. Das war damals rund um die 2000 um den Wechsel, die wunderschöne neuer Markt. Den Begriff habe ich gerade gesucht. In der Zeit des neuen Marktes, Internet und all die Themen. Und ja, dem Fall wollen wir uns heute mal ein bisschen widmen und wollen dann auch schauen, welche Prüfungshandlungen vielleicht geholfen hätten und welche nicht.
Ja, ich denke auch hier wieder super spannend für alle Hörer und alle Hörerinnen, sich das mal ein bisschen näher anzuschauen. Und wahrscheinlich wird sich einiges wiederholen von den letzten Fraud-Fällen, weil oft ist es dann doch relativ ähnlich. Ja. Aber ich glaube, wir haben den einen oder anderen neuen Fakt dabei.
Bestimmt. Und vielleicht auch mal ein paar Prüfungshandlungen, die an sich oft ganz gut helfen, aber leider in dem Fall uns nicht weitergeholfen hätten wahrscheinlich.
Ja. Wir hätten es gesehen.
Auf jeden Fall.
Okay, gut. Ich fange mal an, ein bisschen zusammenzufassen, ja, oder? Also es geht um die Comroad AG, Sitz in München. Mhm. Es dreht sich alles um das Jahr 2000 rum, neue Markt. Alle waren total heiß auf ganz tolle und wilde Aktien und haben gedacht, sie können schnell Geld verdienen. So darunter auch hier die Comroad AG, die Telematik-Netzwerke angeboten hat. Was ist das? Quasi Überwachung von Autos und LKWs und eben auch so eine Art Navigationssystem, Flottenmanagement, was man damit betreiben kann. Also wenn man sich jetzt mal eben diese 25 Jahre zurückversetzt, ich glaube für die jungen Zuhörer ist das kaum mehr vorstellbar, weil es noch kein Google Maps oder sowas ähnliches gab, war das natürlich schon was Bedeutendes. Mhm. So. Und das haben die angeboten damals. Und ja, die waren auch relativ weit voraus und da gab es einen ganz umtriebigen Firmengründer und zwar den Bodo August Schnabel. Und das wurde als zukunftsträchtiges Geschäftsfeld definiert. Man könnte jetzt Vergleiche ziehen mit KI in der aktuellen Phase.
Ich wollte es ja vorhin unterdrückt, als du das ganze Thema angesprochen hast.
Mhm. Genau, da hüpfen ja auch alle drauf, da muss man auch ein bisschen mit Vorsicht rangehen. Aber so kann man das grundlegend zusammenfassen. Also ein Google Maps für LKWs und PKWs, aber für Unternehmen.
Genau.
Ja. So, und was hat dieser böse Junge getan, Tobi?
Naja, erstmal hat er es geschafft, dass ziemlich viele Leute an ihn offensichtlich geglaubt haben und auch in ihn investiert haben. Und ja, er hat dann auch Zahlen geliefert, muss man sagen, die gerade in Zeiten, wo es den ersten Unternehmen aus der Branche und aus dem neuen Markt schon nicht mehr so gut ging, trotzdem noch ganz, ganz gute Zahlen geliefert. Ja, er hat weiterhin steigende Umsätze und Ergebnisse präsentieren können. Ja, und dann ist es halt wie so oft, es kommen irgendwie erste Zweifel auf. Es gibt dann auch erste Journalisten, die hellhörig werden, auch erste Beratungsunternehmen und der Wirtschaftsprüfer selbst wird vielleicht nicht mehr so ganz gläubig. Ja, und dann ergibt sich halt eins nach dem anderen. In diesem Fall ist ein Journalist dann auch mal nach Hongkong geflogen, wo einer der größten Kunden für das Unternehmen saß und Partnerunternehmen saß und hat dann einfach festgestellt, da ist gar nichts, da kann eigentlich keine Geschäftsbeziehung in diesem Umfang bestehen. Und auch KPMG als Abschlussprüfer hat dann im Jahr 1998 schon eine bilanzielle Schuldung eigentlich attestiert für das Unternehmen. Ja, so dass immer mehr Zweifel einfach an dem Unternehmen aufkamen. Bis es dann dazu kam, dass Rödel und Partner ein Sondergutachten erstellt hat. Ja, und dann eine ziemlich spektakuläre Entdeckung in diesem Gutachten hatte. Wir fassen es mal zusammen. Im Jahr 1998 waren 62,7% der Umsatzerlöse als fiktive Umsatzerlöse, haben sich herausgestellt. Und es ging dann immer weiter bis ins Jahr 2001, wo es dann schon 98,6% der Umsatzerlöse waren. Also im Grunde wirklich alles. Ja, so dass eben im Rahmen dieses Sondergutachtens herauskam, dass die Umsatzerlöse im Wesentlichen auf fiktiven und auf gefälschten Ausgangsrechnungen basierten und auch der Wareneinsatz, der verbucht war, in sehr hohem Prozentsatz einfach nur gefälscht war.
Ja, und was ganz wichtig ist, es war eigentlich maßgeblich auf eine Firma zurückzuverfolgen oder nachzuvollziehen. Und es war eine asiatischstämmige, nahestehende Gesellschaft, mit der die ganzen Umsätze generiert wurden und auch diese Eingangsrechnung weitestgehend dann auch über die fakturiert wurden. So, und das führte halt nun mal dazu, dass die Umsätze ganz toll aussahen, ein stetiges Wachstum. Ja, und alle waren total happy und haben auch in das Unternehmen dann entsprechend investiert.
Genau. Gesundheit.
Danke. Ja.
Genau.
Das ist Januar, nee, Februar, Dritter.
So ist es. Gut, ja, letztendlich hat man dann einfach festgestellt am Ende, dass die ganzen Forderungen, die ausgewiesen waren in der Bilanz, nicht existent waren. Es gab geleistete Anzahlungen, die ausgewiesen wurden, die unzulässigerweise aktiviert wurden, wo einfach gar kein Geldfluss da war. Die Kapitalflussrechnung, das war ja auch noch ein spannender Fakt, der wurde vom damaligen Prüfer selbst aufgestellt und dann auch geprüft. Also es kam da auch teilweise einfach zu einer Selbstprüfung, muss man sagen. Ja, und auch der Aufsichtsrat war so nahestehend zum Gründer und zum Geschäftsführer und und Vorstand, dass da einfach keine Kontrollfunktion mehr gegeben war, wie es sich am Ende ergeben hat.
Also alles, was man sich so im Bilderbuch ausmalen kann, was alles schieflaufen muss, damit so Bilanzmanipulationen überhaupt funktionieren.
Ja.
Auch da sieht man wieder ganz klassisch, die Kontrollorgane wurden ausgesetzt, wurden entsprechend besetzt mit den nahestehenden Personen. Ja, und dann hat man einfach mal ein bisschen gewaltet und hat dann viele Ad-Hoc-Mitteilungen rausgegeben und es lief alles super. Ja. Mhm. Nur das Schneeballsystem haben wir jetzt ja auch schon kennengelernt über die anderen Fraudfälle. Das irgendwann fällt es auf, ja, und irgendwann kann man es nicht mehr verheimlichen.
So ist es. Genau. Gut, dann gehen wir doch mal so ein bisschen drauf ein, was wären denn jetzt klassische Prüfungshandlungen, die man da durchführen könnte und hätten die überhaupt gewirkt? Wenn wir ganz am Anfang der Prüfung anfangen, dann wollen wir uns als Prüfer immer ein Verständnis des Unternehmens und dessen Umfelds gewinnen. Ja, wir beschäftigen uns mit den Prozessen, führen Vergleiche durch mit anderen Unternehmen aus der Branche und ja, wie ist das Unternehmen überhaupt organisiert, sowohl strukturell, personell als auch rechtlich. Und da wäre natürlich das Erste gewesen, dass man sich mal anguckt, was ist eigentlich die Branche und wie entwickelt die sich insgesamt und im Vergleich dazu das eigene Unternehmen. Wir haben gehört, die Branche, der ging es eigentlich schon nicht mehr so richtig gut und einzig Comroad war das Unternehmen, das weiterhin steigende Umsätze und Gewinne ausgewiesen hat. Natürlich kann es sein, dass ein Unternehmen den perfekten Weg gefunden hat, ja, wie man trotzdem noch Geld verdient. Aber natürlich ist das eindeutig ein Risikofaktor, den man beachten muss und den man mit Prüfungshandlungen dann auch definitiv adressieren muss. Sei es auf jeden Fall mal eine Befragung des Managements, warum es dem Unternehmen so anders geht als der Branche, als auch dann ja definitiv im Bereich der Umsatzerlöse auf entsprechende Prüfungshandlungen durchzuführen, die dann auch in Richtung dolose Handlungen und Fraud eben gehen, würde ich sagen.
Ja, das schadet nicht, wenn man mal irgendwie ein schlechtes Gefühl hat oder irgendwie meint, da passt irgendwie was nicht zusammen, dass man einfach auch mal googelt. Ja, man heutzutage ist ja auch deutlich leichter, man kann ja auch Unternehmen mal in Asien mal googeln, mal schauen, gibt es die überhaupt? Auf Google Maps oder ähnliche Anbieter dann im asiatischen Raum zurückgreifen. Und sich da ein bisschen ein Bild davon machen, kann das wirklich sein oder nicht, weil es sehr untypisch, weil es wirklich einen Outperformer gibt am Markt.
Ja.
Das gibt's mal. OpenAI würden wir jetzt mal nicht unterstellen, dass sie das auch machen, sondern da scheint schon ein bisschen Substanz hinter zu sein. Aber wenn es wirklich so einen richtigen Ausreißer gibt, dann ist immer irgendwas komisch. Und da muss man das erklären können. Und wenn es der Mandant nicht erklären kann, warum es so ist, dann würde ich weiter nachbohren.
Ja. Ja.
Und wenn man ein schlechtes Gefühl hat, dann auf jeden Fall kommunizieren an den jeweiligen BP, an den Partner und einfach mal mit dem drüber sprechen. Und dann muss man sich überlegen, wie geht man denn daran.
Genau.
Das ist so die Branchenanalyse. Darum ist ja auch sehr wichtig, insbesondere zum Anfang oder auch bei Auftragsannahme. Also bevor man den Auftrag annimmt, dass man sich so ein bisschen ein Bild darüber macht, was macht das Unternehmen, dass man eine gewisse Wareneingangskontrolle hat. Ja, was hätte man für analytische Prüfungshandlungen durchführen können? Dann, wenn man zum Beispiel die Daten bekommen hat, klassischerweise eine Zeitreihenanalyse, würde man jetzt denken. Also man schaut sich die Verhältnisse an zwischen Umsatzerlöse und Materialaufwand, wenn es repräsentativ ist. Wenn er aber sowohl Eingangs- als auch Ausgangsrechnung fällt, dann läuft die sehr wahrscheinlich ins Leere, weil der schon das Verhältnis kennt, wie muss es sein, ja. Also der wird dann schon auch schauen, wenn die 35-prozentige Rohmargenanalyse normal ist, dann wird er jetzt nicht plötzlich das ansteigen lassen auf 80%, weil das fällt ja jedem Blinden dann auch auf.
Ja, definitiv. Und da zeigt sich natürlich die große Schwäche von analytischen Prüfungshandlungen. in dem Moment, wo meine komplette Datenbasis gar nicht geeignet ist oder sogar gefälscht ist, ja, dann kann ich auch keine Prüfungssicherheit aus eben analytischen Prüfungshandlungen ziehen und muss auf jeden Fall mir irgendwie überlegen, kann ich validieren, dass die Datenpunkte, die ich da verwende, auch ja richtig sind und richtig in die Analyse eingezogen werden. Deswegen typischerweise, wir schauen uns ja auch oft die Prozessflussanalyse an, nennt sich das. Also wir schauen an von den Umsatzerlösen, was ist daraus in Forderungen gebucht worden und dann auch mal durch Cash ausgeglichen worden später. Da muss man sich auf jeden Fall auch anschauen, mindestens mal die Cash-Buchungen, sind da auch wirklich Zahlungseingänge, die dahinter liegen oder in dem Fall wahrscheinlich ist nie Geld geflossen, ja, es wurden immer mehr Forderungen aufgebaut, dann muss ich natürlich im Rahmen der Forderungen Saldenbestätigung einholen, Stichproben ziehen, alternative Prüfungshandlungen durchführen und mir anschauen, was sind das für Rechnungen. Auch wenn es hier natürlich böse gewesen wäre, weil ich hätte eine Rechnung bekommen, ich hätte wahrscheinlich sogar irgendwelche Leistungsnachweise bekommen, die dann aber gefälscht waren, ja, also das ist natürlich ein sehr harter Fall dann auch für den Wirtschaftsprüfer.
Ja. Aber das ist auch immer das, was die Bilanz auch so spannend macht. Was man einmal reingebucht hat, steht auch irgendwo, bis man es halt wieder rausbucht. Ja. Das heißt, eine Gegenkontenanalyse über die Forderungen oder irgendwie sowas Ähnliches wäre schon aufgefallen, dass sie eben nicht übers Bankkonto gezogen wurden, sondern vielleicht über den Aufwand oder irgendwie verrechnet wurden. Das ist übrigens auch manchmal gar nicht so unkritisch. Ist auch nicht unüblich, dass wenn man mit Anzahlungen arbeitet, der Mandant, oder halt auch mit irgendwelchen Verrechnungen innerhalb gewisser Verbuchungssystematiken, dass da Datenpunkte überschrieben werden. Also wenn man, du hast ja vorhin gesagt, das mit dem Cash-Anchor-Testing hast du mal angesprochen, ja, da gibt es auch das Thema IPE. Das heißt, wenn man auf Basis des Belegdatums zum Beispiel eine Analyse fährt, wie überfällig ist sie oder wie viele Tage über oder wie lange überfällig ist sie schon, und dann stellt man irgendwie fest, durch diese Umbuchungssystematiken, ja, wird das Belegdatum immer wieder erneuert, aber der Kern, die ursprüngliche Forderung, ist schon 2 Jahre alt.
Ja.
So, damit kann man das aushebeln, deswegen muss man da auch drauf achten. Deswegen ist es auch sehr wichtig, nicht nur die Datenanalysen durchzuführen, sondern das sogenannte IPE-Testing auch mal durchzuführen, also Information Produced by the Entity. Ich glaube, wir hatten es auch schon mal in der Folge, um dann zu sagen, okay, die Datenpunkte in den Datenanalysen sind richtig.
Ja, definitiv. Und ich meine, das kann man natürlich einerseits darüber lösen, dass man zusätzliche Stichproben auswählt, aber mindestens mal sollte man sich in den auffälligen Sachverhalten, die man analysieren möchte, einfach in den Rechnungen dann die Daten abgleichen und ob die richtig in die Daten eingeflossen sind, überprüfen. Und wenn alles passt, vielleicht dann doch mal lieber noch eine Stichprobe ziehen und einfach mal gucken, ob die Datenpunkte auch valide sind, die berücksichtigt wurden.
Ja.
Ja. Ein Thema beim Verständnis, sind wir nicht so ganz drauf eingegangen, ist natürlich auch hier, es gab einen wesentlichen Kunden, einen wesentlichen Debitor. Deswegen, wenn man sich mal mit dem Nebenbuch beschäftigt und schaut, gibt's da eine Konzentration auf wenige Kunden, dann sollte man sich natürlich auch intensiv mit den Kunden mal beschäftigen und sich überlegen, steht da jemand dahinter, den es auch wirklich gibt? Ja, und ist das nicht vielleicht sogar auch eine nahestehende Person in irgendeiner Funktion? Oder zumindest eine, die ja nicht offiziell als nahestehende Person definiert ist, aber indirekt natürlich in sehr engem Verhältnis steht zum eigentlichen Unternehmen.
Ja, hat man übrigens auch ein Klumpenrisiko im Zweifel, das man mal im Lagebericht mal thematisieren sollte.
Ja.
Ja, das möchten zwar die Mandanten nicht zwingend haben, nichtsdestotrotz, wenn der ausfällt oder nicht existent ist, dann ist es doof.
Ja, definitiv.
Ja, was eigentlich auch immer ganz nett ist, was so Thema Zahlungen angeht und Zahlungsflüsse, ist natürlich die Kapitalflussrechnung. Mhm. Da sieht man das ja auch, wenn man sie ordentlich macht und wenn man sie verstanden hat. Das ist auch so ein Spezialthema für sich. Gut, wenn es der Prüfer selber erstellt und dann prüft, wie du vorhin gesagt hast, Tobi, dann wird das natürlich nicht auffallen. Aber da kann man auch sehen, wenn eben Forderungen nicht ausgeglichen werden, dass es eben irgendwie anders verbucht wird.
Mhm.
Und ist auch immer kritisch. Ja, also der operative Cashflow ist schon auch sehr aussagekräftig.
Definitiv.
Wie hat mal ein ehemaliger Senior zu mir gesagt, ich verstehe schon, warum die Amerikaner so auf den Cashflow stehen. Und das stimmt auch, weil man wirklich sehr viel in das Unternehmen reininterpretieren oder dadurch an Erkenntnissen gewinnt, wenn man ihn lesen kann.
Ja.
Ich habe es auch mit meinen Studis vor kurzem mal davon gehabt. Dann habe ich mal kurz gezeigt, wie das funktioniert und aber mal so ein paar bekannte Insolvenzfälle, die jetzt letztens durch die Presse gegangen sind, mal ein bisschen analysiert. Das ist schon auch spannend, was man da über die Jahre hinweg sehen kann. So, und dann haben sie mich gefragt, und hast du das jetzt vor oder hättest du es vorhin gesehen? Ich habe gesagt, natürlich nicht. Ja, das weiß man natürlich. Also man kann es schon sehen, wir haben es über Jahre hin begleitet, aber Es gibt keine hundertprozentige Gewissheit, sondern halt Indikationen für gewisse Risikopositionen.
Ja. Ich meine, das sieht man ja hier in der Entwicklung des Falles auch. Das sind ja nie, man wacht nicht eines Tages auf und denkt, ja, jetzt weiß ich, das ist ein Betrug, der da stattfindet, sondern es sind ja meistens kleine Details, die sich dann entwickeln. Ja, auch die Journalisten, die dann recherchieren, die Öffentlichkeit, die da aufmerksam wird. Ja. Deswegen ist es ja auch sehr wichtig, als WP sich auch damit zu beschäftigen und auch vor der Auftragsannahme und mit Auftragsannahme schon ein Bild davon zu haben, ob es eben auch entsprechende Berichterstattung über das Unternehmen gibt.
Ja.
Genau.
Gut.
So. Vielleicht noch ein Punkt, der auch immer ganz wichtig ist. Wir haben es ja angesprochen in der Zeitreihenanalyse. Die Prüfungsnachweise waren offensichtlich nicht sehr verlässlich, die man da bekommen hat, weil sie eben gefälscht waren. Deswegen gibt es ja auch so eine Rangfolge in den Prüfungsstandards, in den ISAs, die eben immer sagen, wie man so einen Prüfungsnachweis zu bewerten hat. Darüber muss man auch manchmal nachdenken. Ist es einerseits ein externer oder ein interner Nachweis, den man bekommt? Ist es jemand nahestehendes Unternehmen, von dem der Nachweis kommt? Oder ist es was, was man auch direkt bekommt oder indirekt? Ja, und muss so dann einfach sich ranrobben und sagen, jetzt habe ich ausreichend und geeignete Prüfungsnachweise bekommen, um am Ende sagen zu können, ich kann meine Prüfungshandlung abschließen und ich habe hinreichende Sicherheit erhalten. Also diese Qualität der Prüfungsnachweise ist auch immer ganz wichtig zu beachten. Ja. Gerade wenn es die Abhängigkeit von einem Kunden gibt.
Ja, das ist schon immer interessant, weil in der normalen Abschlussprüfung denkt man sich, oh Gott, jetzt muss ich das schon wieder machen. Ja, so ein Standardprozedere, ja, oder auch das IPI-Testing, oh, das ist schon auch nervtötend und eigentlich zeitraubend. Nichtsdestotrotz ist es sehr wichtig, ja. Und meistens kommt es ja aus solchen Sachverhalten, ja, dass es einfach verlangt wird, weil irgendwo was aufgepoppt ist, dann versucht man Maßnahmen zu ergreifen, dass es nicht mehr aufpoppen kann. Und dann kommen halt solche Sachen raus. Das heißt, je risikobehafteter ein Mandant ist, desto mehr Fokus will ich darauf legen im Ergebnis. Und je weniger, desto weniger Fokus und kann man das vielleicht auch in gewisser Art und Weise schmaler bearbeiten.
Ja, definitiv. Also die Ansage an euch soll jetzt nicht sein, jede Rechnung jetzt als gefälscht anzusehen und zu hinterfragen und dem Mandanten da Böses zu unterstellen. Das ist definitiv nicht richtig. Aber man muss es einfach unter Risikoaspekten je nach Mandat dann auch betrachten.
Ja. So, Tobi. Und damit wir jetzt nicht die kürzeste Podcast-Folge ever gemacht haben, würde ich sagen, nehmen wir doch das Thema IPI kurz doch noch rein, IPI-Testing,
okay, oder? Okay, dann machen wir das doch.
Ja, weil jetzt haben wir so oft gesagt und wir hatten es zwar schon mal in der Folge, aber kurz nur, machen wir eine kurze Wiederholung
davon. Okay, sehr schön. Dann fang doch mal an.
Ja, danke. Also was ist denn das IPI-Testing? Wofür steht denn IPI? Information Produced by the Entity heißt, das sind alles Informationen, die wir von Unternehmen bekommen. Mhm. Beginnt bei Datenabzügen, ja, das sind die am leichtesten zu überprüfenden, geht über Verträge, die wir erhalten, also in Kopie, Rechnungen, Lieferscheine, ja, alle Arten von Auskünften, die uns vorliegen. Mhm. So. Und diese Informationen unterliegen einem gewissen Risiko, dass sie nicht richtig sind.
Ja.
Ja? Bei Datenextrakten kann sein über, keine Ahnung, die falsche Spalte extrahiert, die falsche Tabelle aus den Datenbanken führt dazu, dass die falsche Information in dem Export drinsteht. Oder vielleicht der Mitarbeiter gibt immer irgendein Belegdatum ein, wo er gerade lustig ist. Ich hatte mal einen, der hat immer den 24.12. eingegeben, wenn er nicht wusste, was es ist. Dann ist es halt ein falsches Datenfeld. Und wenn ich mich auf diesen Datenfeldern irgendwelche Aussage-Assurance generieren will, dann funktioniert das nicht. Mhm. Und dann kann ich darauf auch keine Prüfungshandlung durchführen. Das heißt, ich muss mir andere Ansätze finden. Und damit ich darüber, also über die Datenbasis, überhaupt eine Aussage treffen kann, gibt es dieses IPI-Testing. Genau. So, Tobi, jetzt sag mal, wie du es ganz konkret machst.
Ja, ganz konkret fängt das schon damit an, wenn ich jetzt einen Excel-Abzug irgendwo bekomme, dass ich mal einfach die Summe auch abstimme zum Bilanzkonto, ja, dass zumindest mal sichergestellt ist, dass die Einträge, die ich einzeln da bekomme, insgesamt auch den Betrag geben, den ich prüfen möchte. Damit habe ich zwar noch nicht sichergestellt, dass die einzelnen Einträge auch die richtigen sind, die mir gegeben wurden, aber es ist zumindest mal im Hinblick auf die Vollständigkeit der Daten, die ich bekommen habe, ein gutes Indiz, dass alles enthalten ist. Klassischerweise ist das ja auch zum Beispiel die Hauptbuch-Nebenbuch-Abstimmung, also wenn ich ein Nebenbuch erhalte, dass ich das zum Hauptbuch erstmal abstimme. Genau, dann haben wir es vorher so ein bisschen angesprochen, Datenpunkt-Testing, das heißt, wenn ich irgendwie Nachweise einhole und erhalte, dann muss ich zumindest mal abgleichen, dass die Daten, die ich verwerte, sei es der Rechnungsbetrag, sei es ein Belegdatum, ein Fälligkeitsdatum, auch mal abgleiche einfach mit meiner Grundlage, um dann sicherzustellen, dass ja auch nicht rumgepfuscht wurde sozusagen an der Datengrundlage und einfach Beträge und Daten geändert wurden. Dann würde ich auf jeden Fall überprüfen, ja, das ist eine gute Frage, was würde ich noch machen?
Wenn du Verträge ausgehändigt bekommst in Kopie,
dann würde ich, ja, ich muss natürlich sicherstellen, dass es der Originalvertrag ist.
Ja.
Ja, okay. Ja, danke, Urs.
Das heißt, du müsstest Seiten abstimmen.
Ich würde, genau, natürlich gucken bei Verträgen, dass es vollständig ist, dass ein unterschriebenes Exemplar ist.
Ja,
ja, und vielleicht auch mal zumindest, wenn es ein Scan ist und ich Zweifel habe, mal das Original mal noch kurz einsehen. Ja. Ja. Und natürlich auch bei allem, was ich von Dritten wirklich haben möchte, Drittbestätigung, einfach sicherstellen, dass ich das Richtige direkt von der dritten Partie bekomme und nicht, dass es einfach eine weitergeleitete E-Mail ist, wo jeder irgendwas, den Anhang geändert haben kann oder den auch eine weitergeleitete E-Mail, den Text in der E-Mail geändert haben kann. Da kann ja viel passieren. Also einfach die Art, wie ich die Nachweise bekomme und von wem ich sie bekomme, ist auch ein großes Thema beim IPI.
Ja. Und damit kann man schon sehr viel abfackeln,
ja,
und überprüfen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Stichprobe in meinem Nebenbuch ziehe, dann schaue ich mir einfach an, auf welchem Beleg oder auf welchen Feldern, Datenfelder will ich meine Prüfungssicherheit generieren. Und dann ziehe ich mir aus diesen Stichproben, die ich eh schon gezogen habe, die jeweiligen Informationen dann aus den Rechnungen, Lieferschein, Versandpapieren raus und überprüfe das. Ganz klassischerweise auch in Incoterm.
Mhm.
Manche Mandanten pflegen in ihrem ERP-System die Incoterms und auf der Basis zieht man sich halt in die Stichprobe, wenn man sagt, okay, Ex-Work, wenn die halt nach dem Stichtag sind, dann ist es schwierig, ja, in der Umsatzgenerierung oder Realisierung. Dann schaue ich mir eben an, sind die wirklich sauber gepflegt, weil Incoterms ist zu 99% immer ein manuelles Feld. Ja. Und das ist natürlich sehr fehleranfällig. Wenn ich da das Falsche auswähle in den Dropdown, dann ist die Information falsch.
Mhm.
Ob unbewusst oder bewusst, sei es drum. Ja, da ist ruckzuck ein Fehler drin, deswegen Vorsicht und auch immer mit Sinn und Verstand rangehen.
Ja, definitiv. Vielleicht zwei Tipps dazu so ein bisschen. Einerseits, ihr macht das wahrscheinlich eh, wenn ihr Prüfungshandlungen durchführt, aber dann dokumentiert es auch. Ja, macht irgendwie einen Haken dran, kennzeichnet, dass ihr es abgehakt habt, dass ihr es abgeglichen habt, ja, damit man einfach sieht aus der Dokumentation, es wurde sich um die Datenqualität gekümmert. Ja, und der zweite Tipp aber gleichzeitig, versteht das Unternehmen ein bisschen. Ja, was sind denn manuelle Felder, die vielleicht anfällig sind? Oder wo kommen denn die Daten her? Weil ihr könnt da viel abgleichen. Wenn es kein Risiko adressiert, dass da irgendwas an den Daten falsch ist, dann hat es keinen Sinn. Ja, also wenn die Rechnungen immer automatisch verbucht werden, der Betrag wird immer automatisch eingelesen, da macht niemand was manuell, dann ist das Risiko wahrscheinlich nicht so hoch, wie wenn der Incoterm händisch gepflegt wird im Rechnungswesen, in den Stammdaten. Dann sollte man da auf jeden Fall auch genauer hinschauen als bei automatischen Daten.
Ja, das hast du schön gesagt. Ich finde auch, dass es keine zusätzliche Prüfungshandlung ist, sondern dass sie voll integriert ist. Es ist einfach ein, zwei Sachen, die man mitdenken muss, die man dann auch vielleicht auch mal markiert und dokumentiert. Kleiner Funfact, im QMHB vom IDW gibt es jetzt neue Templates dazu, sowohl im KMU-Ansatz auch in ISAD-Ansätzen. Das heißt, dieses Thema wird auch immer wichtiger und relevanter. Dort wird eine gesonderte Tabelle aufgeführt. Ich bin der Meinung, man kann es auch mit den bisherigen Stichproben oder mit den gezogenen Stichproben auch direkt abstimmen und überprüfen. Aber das ist immer so ein bisschen so eine Geschmacksthematik, also Gusto-Frage, die jeder WP so ein bisschen für sich beantworten muss. Ich glaube, es ist voll ausreichend zu integrieren in den Standardprüfungshandlung.
Glaube ich auch.
Okay, Tobi, kurzer Ausflug, überraschenderweise.
Das ist okay.
Schauen wir kurz.
Ja. Haben wir die Zeit erreicht?
Ja, jetzt ist es okay.
Wunderbar.
Nee, also hat mal wieder Spaß gemacht,
über ein anderes
Thema zu sprechen.
Genau. Sagt uns einfach auch, Wirecard ist ein bekannter Fall, den jeder hören will, das stimmt schon. Aber ich glaube, es ist auch spannend, wenn ihr irgendwelche Fälle aus der Vergangenheit kennt noch, die nicht so bekannt sind, die sich auch eignen, einfach hinsichtlich Prüfungshandlungen zu besprechen. Kommt gerne auf uns zu. Die Fraud-Folgen machen immer Spaß. Und ich denke, jetzt kriegt man auch mal regelmäßiger wieder Folgen hin.
Super. Danke dir, Tobi.
Danke dir. Und macht's gut.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen.
Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.